Heimkind. Oder wie heißt das noch gleich? Der Podcast über die Arbeit, das Leben und das Mitgestalten in der Backhaus Kinder- und Jugendhilfe. Wir sprechen Klartext zu Vorurteilen, Erfahrungen und Themen rund um die Kinder- und Jugendhilfe.
Hey Leute, bevor es losgeht, wollten wir euch wissen lassen, in dieser Folge sprechen wir auch über Krieg, Flucht und damit zusammenhängende, möglicherweise traumatische Erlebnisse. Außerdem sprechen wir die Themen sexualisierte Gewalt, Rassismus und Diskriminierung an. Wenn du dich damit nicht wohlfühlst, dann überspring diese Folge lieber. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Heimkind. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute wieder zu viert im Studio. Drei Erwachsene, ein Hund.
Wie? Mein Hund ist heute keine Person
doch,
mehr?
Doch, immer noch. Selbstverständlich. Bettina und ich haben ja auch so ein heimliches Guilty Pleasure, schicken uns immer Hunde-Reels bei Instagram zu. In den Abendstunden. Da haben wir dann unsere kleine heile Welt. Ja, wir haben heute auch wieder einen ganz tollen Gast. Wir haben immer tolle Gäste und heute auch wieder. Ihr zwei kennt euch richtig gut. Den noch nicht so, haben wir gerade festgestellt, aber das kann sich ja nachher ändern.
Ja, Mira ist heute da. Mira und ich kennen uns wirklich schon sehr, sehr lange. Du bist, wenn ich richtig bin, 2015 bei Backhaus gestartet.
2016, fast 8 Jahre bald, ja.
Ja, 2016. Hausleitung einer Wohngruppe, hast die Wohngruppe damals gegründet, mit aufgebaut, bist immer noch dort. Also scheint es Spaß zu machen, sonst hält man es, glaube ich, nicht so lange in der sozialen Arbeit aus.
Richtig.
Bevor wir starten, würde ich mit dir gerne ein bisschen quatschen. Gesellschaftliches Thema derzeit, Rassismus omnipräsent einfach. Ich habe gelesen, dass der UN-Menschenrechtsrat Deutschland ziemlich kritisiert hat, dass viele Menschen hier einfach auch berichten, dass sie Rassismus erleben, alltäglichen Rassismus erleben. Das ist teilweise so, dass jede zweite POC, also Person of Color, davon berichtet, Rassismus in Deutschland zu erfahren. Und wir reden dann nicht unbedingt von diesem Rassismus, wie man sich's vorstellt, sondern wirklich Alltagssituationen, kleine Alltagssituationen. Ich habe gerade vor Augen das Titelbild des Spiegelmagazins, wo Olaf Scholz prangert mit der Aussage, wir müssen endlich im großen Stil abschieben. Ich habe wirklich gedacht, es ist Satire. Leider ist es das nicht. Und ich würde dich gern einfach mal fragen, wie merkst du das in deinem Arbeitskontext, dass sich da was verändert hat?
Leider ja. Ich muss sagen, das ist mittlerweile allgegenwärtig. Ich mache das jetzt seit fast 8 Jahren und muss sagen, es wird stetig mehr anstatt weniger. Ich erlebe beides, wenn ich mit unseren Bewohnern unterwegs bin. Beispielsweise Menschen, die total neugierig sind, die offen sind, die auf die Bewohner zugehen und fragen, Mensch, wo kommst du denn her? Aber genauso gut auch das Gegenteil. Von Beleidigung bis hin zu Angst ist da alles dabei.
Magst du dich unseren HörerInnen vielleicht erstmal nochmal vorstellen, bevor wir direkt einsteigen? Wer bist du? Wie ist dein beruflicher Werdegang? Wie bist du zu Backhaus gekommen?
Ja, ich heiße Mira, bin jetzt seit, ja, wie gesagt, mittlerweile 7,5, fast 8 Jahren bei Backhaus. Hab damals die Wohngruppe für unbegleitete minderjährige Geflüchtete gegründet und bin immer noch da. Ja, ich habe damals zuerst ein Jahr Jura studiert tatsächlich, bin dann von Jura umgestiegen auf Sozialwissenschaften, habe das Ganze eigentlich nur gemacht, um dann hinterher Kriminologie zu studieren und zur Polizei zu gehen, bin in meinem Studium dann durch ein Praktikum in die Jugendhilfe geraten und kam da auch nicht wieder von weg.
Sehr
muss
gut.
Ich sagen.
Unser Glück.
Ja, also einen ganz anderen Plan gehabt und dann hat mich das so gefesselt, dass ich gedacht habe, nee, das, du musst deinen Polizeiplan nochmal eben über Haufen werfen. Das ist eher das, was mir entspricht.
Also vor uns sitzt jetzt hier eine junge blonde Frau. Konntest du dir von Anfang an vorstellen, eine Wohngruppe für unbegleitete minderjährige Geflüchtete zu leiten? Ich sage das so provokant, weil, glaube ich, in der Öffentlichkeit die Vorstellung herrscht, dass gerade sind ja meistens junge Männer, die mit einem anderen Frauenbild sozialisiert werden, hierher kommen und vielleicht denken sich pädagogische Fachkräfte, insbesondere Frauen halt eben nicht, kann mir das nicht vorstellen, in so einer Gruppe zu arbeiten oder vielleicht ist das sogar gefährlich. Konntest du dir das von vornherein vorstellen?
Also als ich damals angefragt wurde für die Wohngruppe oder mich beworben habe, hieß es erst, es wird eine ganz, in Anführungsstrichen, normale Wohngruppe. Und dann kurz vor meinem Start hieß es dann, naja, wir nehmen doch erst Geflüchtete auf, wären sie auch dafür bereit? Und ich muss ganz ehrlich sagen, Menschen sind Menschen, Jugendliche sind Jugendliche. Hab ich gesagt, na klar, auch das mache ich. Ist bestimmt nochmal eine ganz andere Herausforderung, aber das gehe ich an. Und so bin ich auch gestartet. Und dann muss ich sagen, hatten wir ein Team mit genau einem Mann und 6 Frauen. Und von daher, das höre ich ganz häufig, auch dass Menschen auf mich zukommen und fragen, oh mein Gott, ne, meinst du nicht, du als kleine Blonde hast überhaupt was zu sagen? Diese ganzen Vorurteile kann ich alle widerlegen. Wie gesagt, ich mache das jetzt echt schon viele, viele Jahre und ich habe noch nie erlebt, dass es solche Konflikte in der Richtung gab. Mhm. Also klar, die sind anders sozialisiert oder da gibt es manchmal auch Vorurteile, aber in erster Linie akzeptieren die, ich bin da die Leitung und ob ich jetzt Männlein oder Weiblein bin, ist denen eigentlich relativ egal.
Da haben wir schon das erste Vorurteil aus dem Weg geschafft.
Richtig.
Kannst du an der Liste abhaken.
Ja, sehr
Checkt.
Gut.
Ja, vom Altersschnitt, die Wohngruppen, also die Wohngruppe, in der du arbeitest, der Wohngruppe, in der ich arbeite, sind ja schon recht identisch. Wir beide arbeiten mit Jugendlichen, Jugendalter, typische Themen, Pubertät, sonstiges.
Frauen.
Liegt an der Tagesordnung. Ich würde gerne mal mit dir quatschen, so welche Gemeinsamkeiten haben diese beiden Wohngruppen und welche Unterschiede auch im Alltag?
Ja, also ich glaube ganz ehrlich, dass da nicht viele Unterschiede sind. Wir haben im Prinzip die gleichen Themen wahrscheinlich. Ne? Bei den Männern eher Thema Frauen, Freundin bekommen, Schule, Alltag in der Schule. Wie lerne ich am besten Deutsch? Ist für uns vielleicht ein Thema wahrscheinlich, was ihr nicht so unbedingt habt.
Hm. Wenn ich mir die Jugendsprache manchmal anhöre, ist das schon ein Thema?
Ja gut, da hast du recht. Ja, und ansonsten muss ich sagen, wir gehen genauso gut auf eine Kirmes oder die Bewohner gehen genauso auf Partys wie alle anderen. Freizeitgestaltung, Fußball, Fitnessstudio. Ich glaube, da unterscheiden wir uns nicht großartig.
Wie ist das denn mit Freizeitaktivitäten sonst? Fahrt ihr auch zusammen in den Urlaub? Macht ihr mal aus, Tagesausflüge, Freizeitpark? Irgendwie habt ihr so gemeinsame Aktionen, die ihr gemeinsam unternehmt?
Ja, also tatsächlich fahren wir relativ häufig wirklich auf solche Aktivitäten wie Bremer Freimarkt oder auch in Vechta zum Stoppelmarkt oder Schwimmen, auf irgendeine Kirmes beispielsweise oder eigentlich ganz häufig auch in Städte, um irgendwelche Shoppingtouren dazu machen.
Fahrt ihr denn auch in den Urlaub zusammen?
Ja, wir waren dieses Jahr in Hannover. Letztes Jahr in Hamburg. Ja, und von daher sind wir eigentlich auch immer viel unterwegs. Was wir leider nicht können, ist natürlich ins Ausland oder auch irgendwie weiter weg in Deutschland. Aber dann versuchen wir auf jeden Fall irgendwie städtegebunden hier in der Nähe in Urlaub zu machen.
Okay. Und ich glaube, Bezugserzieher-System haben wir sonst noch gar nicht richtig besprochen, Linda, fällt mir gerade ein. Aber in den Wohngruppen ist es ja so, dass jeder junge Mensch einen Bezugserzieher oder eine Bezugserzieherin hat, die nochmal zusätzliche Rolle im Team hat und dann nochmal näher am jungen Menschen dran ist. Macht ihr das bei euch auch?
Ja, genau, haben wir auch. Wir haben im Moment sehr viele Bewohner, muss ich sagen. Und von daher hat ein Bezugserzieher oder eine Bezugserzieherin mindestens 2 bis 3 Bezugsjugendliche. Mhm. Und ja, dann läuft das eigentlich genauso wie in jeder anderen Wohngruppe auch. Da hat jeder seine Zuständigkeiten. Das sollte erster Ansprechpartner oder erste Ansprechpartnerin sein.
Mhm. Wie viele Wohngruppen mit unbegleiteten minderjährigen Geflüchteten haben wir aktuell?
4 und die 5. ist gerade in Entstehung.
Mhm. Wie alt sind die Jugendlichen oder jungen Menschen?
Ich glaube mittlerweile so zwischen 13 und 18. Mhm. Also bei mir in der Wohngruppe ist jetzt der Jüngste 15 und der Älteste wird jetzt 19.
Und ist es so, dass in den jeweiligen Wohngruppen dann junge Menschen leben, die dieselbe Sprache sprechen, dieselbe Herkunft haben oder ist das noch gemischt untereinander?
Das ist tatsächlich gemischt und bei mir ist die Besonderheit, also jetzt wirklich von Start 2016 bis jetzt bin ich schon immer eine gemischte Wohngruppe gewesen. Mhm. Ich hatte schon, ich habe letztes Mal gezählt, ich glaube 17 unterschiedliche Herkunftsländer jetzt mittlerweile gehabt.
Ach krass. Mhm. Wie läuft das so mit der Verständigung dann?
Gut, weil die gemeinsame Sprache dann von allen eigentlich immer Deutsch ist. Okay. Also die erste Zeit ist immer ein bisschen schwieriger, viel mit Hände, Füße, Gestik, Mimik. Und dann irgendwann, wenn alle Deutsch können, ist das so die gängige Sprache für alle.
Bieten wir das bei Backhaus auch an, dass dann Deutschlehrer kommt? Oder wie läuft das so im Alltag mit? Oder wie macht ihr das?
Zur ersten Zeit genau hatten wir Deutschlehrer, die dann zu uns in die Wohngruppe gekommen sind und mit jedem mal so eine Nachhilfestunde gemacht haben. Mhm. Aber ansonsten muss ich sagen, haben auch vor allem wir viel Nachhilfeunterricht dann gemacht. Also ich habe beispielsweise bei mir im Team 2 Lehrer. Und die nehmen das so ein bisschen federführend mit in der Hand, dass die nachmittags Nachhilfestunden anbieten.
Ach, wie cool.
Mhm. Um jetzt nochmal auf die Frage zurückzukommen von vorhin, wir haben uns ja über Gemeinsamkeiten unterhalten. Jetzt würde ich auch nochmal gerne den Fokus auf Unterschiede legen, was eure Wohngruppe nochmal von anderen Wohngruppen entscheidet, Themen, die ihr so im pädagogischen Alltag habt.
Ja, in erster Linie auf jeden Fall das Deutschlernen. Das ist ganz, ganz wichtig. Also unser Fokus liegt ganz extrem auf der Schule. Erstmal schulisch reinkommen, ne, Deutsch lernen, alphabetisieren in Deutsch und ansonsten natürlich auch viel auf Integration. Erstmal gucken, dass die in die Vereine angebunden werden. Dann sei es Fußball spielen oder Basketball oder sämtliche Vereine, die wir so in der Umgebung haben. Ja, und ansonsten gibt es vielleicht religiös noch ein paar Unterschiede. Weil wir da, wir haben viele Moslems, nicht nur, wir haben auch Christen dabei. Aber dann ist natürlich auch Beten im Alltag beispielsweise angesagt oder mal eine Fahrt in die Moschee oder sowas in der Richtung.
Wie macht ihr das bei euch eigentlich mit den Feiertagen? Zum Beispiel Ramadan, Weihnachten, Ostern?
Wir feiern alles.
Gesellig.
Ja, wir feiern tatsächlich alles. Wir feiern alle islamischen Feste, wir feiern alle christlichen Feste und dann auch ziemlich groß, muss ich sagen. Also dann sind wirklich alle pädagogischen Fachkräfte da, alle Bewohner sind da und dann ist das mit großem Essen, mit Tanz, mit allem drum und dran.
Nehmen auch alle jungen Menschen dann bei allen Feierlichkeiten teil?
Ja. Das ist sozusagen unsere Wohngruppenregel, dass wirklich alle bei den Festen auch anwesend sein sollen.
Das ist ja richtiger Partystress.
Aber hallo. Deswegen haben wir tatsächlich auch eine Partybeauftragte bei uns im Team.
Nein.
Ja.
Geil.
Und die nimmt ihre Sache da sehr ernst.
Guck mal, ich wusste gar nicht, dass wir die Position auch haben.
Ja.
Wenn ich so an Unterschiede nochmal denke, muss ich gerade auch an Herkunftsfamilien denken. Wir haben ja in Folge 2 mit Laila auch schon mal darüber gesprochen, wie die Arbeit mit Herkunftsfamilien ist. Wenn Besuchskontakte zum Beispiel stattfinden, wie ist das bei euch?
Tatsächlich teilweise genauso. Also wir haben auch unter anderem Geschwister, Tanten, Onkel, Cousins, Cousinen dann noch in Deutschland, wo wir dann auch versuchen natürlich das Herkunftssystem irgendwie zu bedienen, dass die da regelmäßig hinkommen, dass die uns besuchen können, dass da auf jeden Fall Kontakte herrschen. Aber natürlich auch ein Riesenpunkt ist, dass die telefonischen Kontakte zu den Herkunftsfamilien in deren Herkunftsländern noch haben können, ja. Von daher gibt es bei uns beispielsweise keine Beschränkung des WLANs, damit die wirklich 24 Stunden dann auch erreichbar sind. Vor allem dann in den Ländern, wo vielleicht jetzt gerade nicht unbedingt die beste Internetverbindung oder so ist, dass die dann auf jeden Fall auch die Kontakte halten können.
Und hast ja auch Zeitverschiebung, ne?
Genau, ja.
Hattet ihr denn schon mal Familiennachzug,
ja,
dass das geklappt hat?
Tatsächlich ja. Ich habe es jetzt in 2 Fällen beantragt und in 2 Fällen hat es jetzt auch stattgefunden.
Wie lange hat das jetzt wohl gedauert bis zwischen Antrag und Umsetzung?
Der Asylantrag?
Mhm.
2 bis 4 Jahre.
Ja, also das ist nämlich etwas, ich frage explizit, ich habe bei uns in der Regelwohngruppe jetzt auch einen jungen Menschen, wo das Thema ist und es ist zum graue Haare kriegen. Also dieses ganze Verfahren, wie lange das dauert, wie eine Einzelperson wirklich so abhängig davon ist, darauf warten muss, total eingegrenzt ist. Wir mussten wirklich uns die Finger wund telefonieren, dass ein Praktikum stattfinden durfte, weil dieses ganze Verfahren noch so offen ist. Familiennachzug ist ein Thema. Es ist wirklich, ich merke selber, wie wütend ich dabei werde.
Ja, nicht nur bei dem Thema, sondern eigentlich bei fast allem. Es ist an alles ein Riesenantragswesen geknüpft. Also alleine einen Minijob zu bekommen, bedarf, ich glaube wohl mittlerweile 16 Seiten Papier. Und mehrfachen Genehmigungen von verschiedenen Behörden. Und das ist bei Familiennachzug dann nochmal um das 10-fache mehr.
Also bei Fragen melde ich mich bei Mira.
Kannst du gerne machen.
Ja, weil es ist wirklich, ich merke, wie ich teilweise überfordert bin bei dieser Flut von Zetteln und Papieren, die ich dann da auf dem Schreibtisch liegen habe. Und ich stelle mir dann immer die Frage, wie soll das eine Person schaffen, die nicht so gut Deutsch spricht, die noch Deutsch lernt. Und wir knallen den Packen dann dahin. Mach mal, du musst dich kümmern. Und ich bin schon völlig überfordert.
Das ist so. Und manchmal wissen die Behörden selber gar nicht, was in den Anträgen stehen muss. Das hatte ich nämlich auch schon, weil ich als Deutsche den Antrag auch nicht richtig verstanden habe, danach gefragt habe und mir dann gesagt wurde, ja, das weiß ich auch nicht, dann muss ich erstmal Rücksprache halten. Da frage ich mich, wenn die SachbearbeiterInnen das nicht wissen, wie sollen wir das dann wissen? Mhm. Wir als Deutsche schon und dann die ganzen Menschen mit Migrationshintergrund noch mal mehr.
Absolut. Wir hatten es ja gerade über die ganze Arbeitserlaubnis und dieses ganze Tamtam da drumherum. Ich würde eigentlich auch, wenn wir kein Politik-Podcast sind, an dieser Stelle nochmal anmerken, die Sorge, dass die ganzen Ausländer uns den Job wegnehmen, zeigt ja eigentlich, wie beknackt es ist. Also die Hürde, die Menschen mit einem anderen, mit einer anderen Staatsangehörigkeit einfach erstmal begehen müssen, um einen Job zu bekommen. Und Menschen mit deutscher Staatsbürgerschaft haben immer Vorrecht auf einen Job. Ist vielleicht auch nochmal interessant. Dann haben EU-Bürgerinnen als zweites Vorrecht und dann kommen erst Menschen mit anderer Nationalität.
Das ist richtig. Und das wird sogar geprüft durch verschiedene Behörden und Instanzen. Also man stellt einen 8 Seiten langen Antrag, alleine für einen Minijob. Und dann geht er erst über die Ausländerbehörde zur Agentur für Arbeit, dann wieder zurück. Also bis man dann eine Arbeitsgenehmigung bekommen hat, nur für einen Minijob, sind mal eben so 8 bis 10 Wochen um.
Wahnsinn.
Ja, und manchmal ist der Job dann gar nicht mehr ausgeschrieben.
Richtig. Ja. Und was viele Arbeitgeber auch zurückmelden ist, nee, also wenn das so kompliziert ist, dann lassen wir das lieber.
Ja, und wie soll Integration dann funktionieren, wenn wir die jungen Menschen so nicht anbinden können, beziehungsweise die Prozesse so dermaßen lang sind oder ArbeitgeberInnen direkt sagen, das ist mir zu aufwendig, ich schreck zurück vor dem ganzen Antragswesen.
Genau, und da könnte ich eigentlich auch schon direkt ein zweites Vorurteil ausräumen. Denn ich habe mittlerweile 14 Bewohner und von diesen 14 gehen alle auf einen Abschluss zu. Alle haben einen Minijob oder möchten zumindest einen. Und momentan ist es eher ein bisschen rar mit den Minijobs. Von daher, wenn es danach geht, da streiten die sich schon fast drum, wer den nächsten Minijob kriegt. Und dann ist es denen auch relativ egal, was es ist. Hauptsache erstmal Arbeit.
Nun ist es ja so, wir haben ja gerade sehr intensiv über den Arbeitsmarkt gesprochen. Wie ist es generell mit Diskriminierung bei euch? Was erfahren so die jungen Menschen in der Schule, im Verein, in der Freizeit, ganz normal auf der Straße? Eingangs haben wir ja schon über Alltagsrassismus gesprochen.
Ja, ich würde sagen, das ist von Bewohner zu Bewohner tatsächlich unterschiedlich. Ich rede da öfter mit den Bewohnern drüber. Einer gibt an, relativ wenig davon mitzubekommen. Der spricht allerdings auch so gut Deutsch, dass man da gar nicht raushört, dass er überhaupt Ausländer ist. Und andere erleben das, glaube ich, viel häufiger. Also beispielsweise gerade jetzt in den Sprachlernklassen, die sind in einer riesengroßen Schule, da hat natürlich jeder sofort im Blick, das ist die Klasse mit den ganzen Ausländern. Und das muss ich sagen, glaube ich, erleben die relativ häufig. Genau das Gleiche gilt auch dann für die Vorurteile wie, die haben doch eh alle keinen Bock auf Deutsch lernen und die haben doch eh alle keinen Bock auf Arbeiten. Das kann ich absolut widerlegen. Alle Bewohner, die ich jetzt habe, haben sehr wohl Lust auf Arbeiten. Die gehen alle regelmäßig zur Schule. Da ist es morgens nie eine Tortur, die zu wecken und die zur Schule zu bekommen. Und von daher muss ich ehrlich sagen, dass viele Vorurteile da auch einfach nur falsch sind.
Wie ist es denn bei euch im Alltag so mit dem Thema Traumatisierung? Weil viele junge Menschen in den Wohngruppen ja auch verschiedene Traumatisierungen erlebt haben, was auch immer wieder im Alltag bemerkbar ist. Wie ist das bei euch? Weil bei euch kommt ja wirklich nochmal ein ganz anderes Päckchen on top.
Ja, also ich bin Traumapädagogin. Ich habe eine Weiterbildung gemacht und das ist auch allgegenwärtig. Ich denke, fast jeder kommt mit irgendwelchen traumatisierten Erlebnissen zu uns. Aber ich muss ehrlich sagen, dass die meisten Bewohner einen ziemlich guten Umgang gefunden haben. Also wir sind eine sehr humorvolle Wohngruppe, muss ich sagen. Und das, was du vorhin gefragt hast, auch beispielsweise mit den Diskriminierungen oder so, wir gehen da manchmal auch eher humorvoll mit um. Und ich muss sagen, so gehen wir auch im Prinzip häufiger mit den Geschichten um, die schon erlebt haben. Oder beispielsweise, wenn ich jetzt gucke auf die neuesten Kriegssituationen, die wir hier haben in der Umgebung, muss ich ehrlich sagen, dass ich da letztens was erlebt habe, was ich wirklich klasse fand. Und zwar war eine Veranstaltung, auf die ein paar Bewohner abends gehen wollten. Und die haben sich, wir haben nämlich einen jungen Mann aus dem Gazastreifen, die haben sich alle solidarisiert und haben gesagt, dass die für ihn zu Hause bleiben. Und dann sind wir abends alle zusammen in ein Restaurant gegangen und haben einfach nur Zeit miteinander verbracht. Und ich muss sagen, Trauma ist allgegenwärtig, ja, aber wir versuchen durch irgendwie Sicherheit und Stabilität da jedem auch ein bisschen mehr positive Momente zu schenken.
Können wir mal so einen klassischen Lebenslauf womöglich mal nachzeichnen, dass Menschen sich auch vorstellen können, was haben die so erlebt, weil auch da habe ich jetzt gerade wieder Vorurteile im Kopf. Alle, die hier hinkommen, haben dickes Handy, die haben die tollsten Klamotten etc. Und ich denke immer, ja, aber nicht nur wir in Deutschland haben ein Smartphone. So, das gibt es mittlerweile überall auf der Welt. Was haben manche Menschen für Ideen von anderen Ländern? Ja, vielleicht können wir einfach mal so nachzeichnen, was ist so die Vita von einem jungen Menschen, der geflohen ist und bei euch in der Wohngruppe unterkommt?
Ja, Handy, klar, gibt's überall und das Handy ist tatsächlich auch mit das Wichtigste, was die bei sich tragen. Also da ist alles drauf, von Fotos von der Familie bis hin zu den ganzen Telefonnummern der Familie. Das wäre für mich, muss ich ehrlich sagen, auch das wichtigste Gut, was ich dabei haben müsste. Denn wenn ich das verliere, habe ich im Prinzip auch jeglichen Kontakt zu meinem Herkunftssystem verloren. Und ansonsten kann ich nicht bestätigen, dass die alle schon mit den besten Klamotten kommen. In der Regel kommen die mit dem, was die anhaben.
Vielleicht können wir da auch nochmal drauf eingehen, wie kommen die jungen Menschen überhaupt nach Deutschland? Also wo kommen die an? Wie kommen die an? Was bringen die für Fluchterfahrungen mit? Vielleicht kannst du da nochmal so ein bisschen berichten, auch wie dann nachher so die Zuteilung läuft. Warum kommen die dann ausgerechnet zu Backhaus und so weiter?
Ja, also die Flucht an für sich, glaube ich, ist ganz sicher schlimm und grauenhaft. Es gibt ja beispielsweise auch oft die Kommentare sowas wie, warum kommen denn nur die jungen Männer rüber und nicht die Frauen? Ich glaube ganz ehrlich, dass das für eine Frau nochmal schlimmer ist und eine Familie dann auch niemals eine Frau diesen Weg für sich bestreiten lassen würde. Das ist für die Männer immer schon furchtbar schlimm. Also von Gewalt, körperliche Verletzungen und Diskriminierung ohne Ende, Ausnutzen bei Arbeiten, wo man beispielsweise durch ein Land reist, sich erstmal wieder Geld irgendwie verdienen muss, um dann weiterreisen zu können. Das ist schon ein harter Weg.
Sexuellen Missbrauch vor allem habe ich da nochmal im Kopf. Ist ja. Natürlich sind Frauen nochmal viel gefährdeter als Männer. Männer sind natürlich auch gefährdet, aber Frauen einfach nochmal mehr.
Ja, richtig. Und dann, wenn ich beispielsweise unsere Bewohner frage, ne, so warum kommt deine Schwester denn nicht? Und dann gucken die mich meist schockiert an und sagen, bist du des Wahnsinns? Also das niemals. Die würden wir niemals diesen Weg gehen lassen.
Haben wir junge Menschen bei uns, die auf dem Weg oder auf ihrer Flucht auch Mitmenschen verloren haben?
Auf jeden Fall. Mhm. Beispielsweise, wenn ich jetzt so gucke, die mit einem Boot auch rüberkommen nach Europa. Viele von denen können dann zum Beispiel auch nicht schwimmen. Und wenn dann so ein Boot kentert, heißt das natürlich für Mitfahrende oder so oder wie auch immer. Es können Familienmitglieder sein, es können Freunde sein, dass der ein oder andere da dann auch ertrinkt.
Mhm. Im Grunde, also ich stelle mir das nochmal viel intensiver vor als in den anderen Wohngruppen, wie bei euch die Wohngruppen auch so Familienersatz dann wirklich werden, ne? Weil man diese Erfahrungen teilt und vielleicht ja auch der eine mit dem anderen gemeinsam diese Flucht bestritten hat. Ich glaube, das schweißt unheimlich zusammen, oder?
Ja, auf jeden Fall. Das glaube ich auch. Vor allem auch, weil die dann nachempfinden können, wie schlimm das auch ist und die dann auch mitreden können, was da alles gewesen und passiert ist.
Also, dass die sich dann auch so solidarisieren und sagen, wir gehen heute nicht feiern, wir gehen mit dir essen. Ich kann das total verstehen, weil ich glaube, dass die auf einer emotionalen Ebene so miteinander verbunden sind durch diese gemeinsame Erfahrung.
Ja, und ich muss sagen, das war, fand ich, mit die schönste Geste, die Bewohner hätten machen können. Die haben wirklich gesagt, ne, wir sind heute für dich da. Weil er nämlich beispielsweise auch Familienmitglieder verloren hatte.
Ja. Traurig, ja.
Ja, und wie gesagt, nochmal ein ganz, ganz anderes Thema als in den anderen Wohngruppen. Wir haben in den Folgen davor ja auch schon mal so über die typischen Themen in der Jugendhilfe gesprochen, wie häusliche Gewalt, Verwahrlosung, sonstiges. Die jungen Menschen bei dir, das ist nicht ausgeschlossen, dass sie das auch erfahren haben. Und wie gesagt, die Flucht kommt dann nochmal on top.
Genau. Wie schafft ihr denn diese tägliche Arbeit als Team? Also auch wenn wir ja immer eine gewisse Professionalität haben, es gibt da ja einfach Themen, über die man auch mal länger nachdenken muss. Mir persönlich ergeht das so, wenn ich die jungen Menschen außerhalb der Wohngruppe erlebe, die erfahren Diskriminierung. Man fühlt sich ja selber völlig machtlos und du sagst ja jetzt schon an mehreren Stellen, Diskriminierung ist an der Tagesordnung. Wir haben gerade schon, bevor wir auf Aufnahme gedrückt haben, über eine Situation gesprochen. Da warst du schon knallrot vor lauter Aufregung. Erzähl gerne auch nochmal davon und wie ihr damit umgeht.
Ja, also wir gehen innerhalb der Wohngruppe wirklich ja mit viel Humor daran. Muss ich ehrlich sagen, schöne Situationen schaffen, positive Situationen schaffen. Also die Bewohner haben unfassbar viel Humor, ich staune immer wieder. Beispielsweise hat ein Junge letztens gesagt, er würde nach oben gehen, eine Stunde Sport machen. Und dann kam er nach einer Stunde wieder runter und dann sagte die Kollegin, Mensch, bist schon fertig? So. Und dann hat er gesagt, ja, hat was gebracht. Zieht sein T-Shirt hoch und hatte sich mit einem Edding Sixpack gemalt. Das sind dann so die alltäglichen Situationen, wie wir versuchen dann auch ein paar schöne Momente, ein paar witzige Momente dann in den Alltag zu integrieren, ja.
Ist das auch so ein Galgenhumor, würdest du sagen? Ist das so eine Überlebensstrategie, die man sich vielleicht irgendwann auch aneignet?
Ja, vielleicht. Obwohl ich muss ganz ehrlich sagen, ich beneide und respektiere unsere Bewohner, die wir haben, wirklich sehr für deren durchweg positive Einstellung. Mhm. Das ist für mich immer wieder phänomenal zu sehen, wie positiv die an alles rangehen. Also da kann, wer weiß, was passieren, die sind nicht so schnell erschüttert und versuchen immer wieder irgendwie auch Spaß in den Alltag zu bringen, was Schönes in den Alltag zu bringen, sind sich gegenüber total wertschätzend, sind gegenüber uns total wertschätzend. Das muss ich sagen, ist ein sehr schönes Zusammenleben.
Gerade in Deutschland wird ja auch viel gejammert. Da können wir uns wahrscheinlich alle eine Scheibe von abschneiden.
Auf jeden Fall.
Ja. Wie gehst du damit um, wenn du erlebst, dass die jungen Menschen diskriminiert werden?
Eher frontal, muss ich sagen. Ich habe mir das so ein bisschen auf die Fahne geschrieben, dass ich wirklich den Leuten das versuche näher zu bringen, dass deren Vorurteile ganz, ganz häufig nicht so zutreffen. Also beispielsweise, wenn ich in einer Nachbarschaft unterwegs bin und ich höre dann wieder, ach Mensch, hier deine Bewohner und so und die haben doch bestimmt alle keine Arbeit, dass ich ganz sicher darüber aufkläre, dass wir mittlerweile schon so viele Bewohner auch in der Ausbildung bekommen haben, die Ausbildung auch geschafft haben, mittlerweile als Fachkräfte arbeiten, dass die alle zur Schule gehen, dass die auf Realschulabschlüsse hinarbeiten, dass ein paar von denen auf eine integrierte Gesamtschule gehen und versuchen, ihr Abitur zu machen, dass die sehr wohl gewillt sind, eine Ausbildungsstelle zu finden oder eine Arbeitsstelle oder was auch immer. Und da muss ich sagen, da versuche ich wirklich aufzuklären. Und das, was du jetzt vorhin meintest, ne, mit letzter Woche, da waren wir auf einer Veranstaltung, da muss ich sagen, da haben wir ganz viel Diskriminierung erlebt, auch ganz viele blöde Kommentare. Und da gehe ich dann auch offensiv zwischen. Ich als Deutsche sozusagen stelle mich da dann hin und verteidige die.
Wie wird da so auf dich reagiert?
Nicht immer so nett. Also letzte Woche musste ich mir echt ein paar sehr blöde Kommentare anhören. Und das finde ich einfach nicht passend. Also ich erlebe ja auch den Alltag mit den Bewohnern und muss ehrlich sagen, dass ich das unfair und absolut nicht in Ordnung finde. Weil ich ganz gerne den Menschen auch mal ein bisschen mehr davon zeigen würde, wie wir da auch wirklich zusammenleben, wie wir in dieser Wohngruppe arbeiten, wie die Bewohner zu uns sind, wie die jungen Menschen sich verhalten, auch auswärts. Also beispielsweise hatten die vor 2 Wochen Praktikum und alle haben durchweg eine unfassbar positive Rückmeldung bekommen. Wie engagiert die sind, wie zuverlässig, wie pünktlich, dass die Arbeit sehen, dass die total freundlich sind und ja. Das kommt mir manchmal ein bisschen im Alltag zu kurz, das dann auch echt weiterzutragen.
Was würdest du jemandem gerne sagen, der Angst hat, dass noch mehr Flüchtlinge nach Deutschland kommen oder vielleicht auch vor denjenigen Angst hat, die schon hier sind oder sich wünschen würde, die würden abgeschoben werden, um jetzt vielleicht doch noch mal etwas politischer auch zu werden?
Dass die eine sehr große Bereicherung sein können. Und dass ich auch finde, dass je offener man auf die Person zugeht, desto offener oder desto mehr bekommt man auch zurück, sagen wir es mal besser so.
Und ich denke immer, jeder sollte sich mal selbst die Frage stellen, wie würde ich handeln, wenn in meinem Land Krieg herrscht, wenn Not herrscht, Hunger herrscht. Es ist einfach ein total unsicherer Ort gewesen. Ich würde auch fliehen. Ich würde meine Klamotten packen und ich würde zusehen, dass ich in ein Land komme, wo ich mich sicher fühlen kann, wo ich leben kann und weiß, ich muss keine Angst haben, dass ich die Nacht nicht überlebe, weil Bomben runterhageln, weil geplündert wird, weil vergewaltigt wird oder sonstiges. Also ich finde es überhaupt nicht verwerflich zu sagen, ich suche mir ein sicheres Land heraus.
Richtig. Und wir können uns in dieser Position, in der wir jetzt sind, ne, wir kommen aus Deutschland, wir leben in Deutschland, manchmal gar nicht hineinversetzen, was da auch dann alles abgeht und wie viel man da dann auch wirklich aushalten und mitmachen muss. Und ja, Deutschland ist ein Leistungsland, vermittle ich unseren Bewohnern auch. Und Arbeit gehört dazu, Schule gehört dazu. Es gibt eine Schulpflicht, aber das ist auch das, was wir weitervermitteln und was die Bewohner beispielsweise auch dankend annehmen.
Wie läuft die Zuteilung, nochmal einen Schritt zurückzugehen? Ich weiß, da gibt es Systeme in Deutschland, vielleicht kannst du das nochmal ein bisschen genauer erklären.
Ja, da geht es tatsächlich nach Zahlen. Also es gibt einen Schlüssel in Deutschland und dann wird geschaut, also erstmal, die kommen an in irgendeiner Inobhutnahmestelle oder beispielsweise Landesaufnahmebehörde und dann wird über diesen Schlüssel verteilt. Beispielsweise wird gesagt, in dem Bundesland, die erfüllen die Zahlen gerade nicht, da kommen dann die nächsten 100 hin als Beispiel. Mhm. Und dann gehen die Minderjährigen in die in Obhut der Jugendämter und dann beispielsweise kommt oder bekommt der Landkreis Emsland eine Zuweisung und dann teilt der Landkreis Emsland die jungen Menschen auf die Wohngruppen auf.
Ich frage mich immer, was wir haben ja jetzt auch relativ schnell wieder eine neue Wohngruppe für Geflüchtete geöffnet. Wo sind die denn vorher? Also bevor die dann wirklich auch ein adäquates neues Zuhause bekommen, jetzt durch uns beispielsweise?
Die Minderjährigen in Obhutnahmestellen. Beispielsweise in einer Obhutnahmestelle in Bremen, in Frankfurt, also meist in den größeren Städten.
Vielleicht könnt ihr mal erklären, was heißt das in Obhutnahmestelle für alle, die das nicht wissen?
Also die kommen dann beispielsweise in Deutschland an und dann werden die erstmal in einer Wohngruppe untergebracht für eine ganz kurze Zeit. In der Regel sind die da, wenn es gut läuft, 2 bis 4 Wochen und dann werden die auf die Wohngruppen verteilt, sobald der Schlüssel das zugelassen hat. Mhm.
Also das sind reguläre Wohngruppen, die dann on top quasi noch jemanden aufnehmen oder wie muss ich mir das vorstellen?
Nee, die sind extra dafür da. Okay. Also das sind Wohngruppen, die wirklich nur die Geflüchteten aufnehmen, um die da kurz zu beherbergen, solange bis die Zuweisung stattgefunden hat und dann werden die weiterverteilt.
Also ich denke, da ist ja aber auch schon echt eine Not da, genügend Fachkräfte auch zu haben, die das alles mit begleiten, oder?
Auf jeden Fall.
Ja. Also ich hoffe nicht, dass es dazu kommt, aber gibt es das, dass dann tatsächlich auch minderjährige Geflüchtete erstmal irgendwo eine Nacht auf einem Flur vom Jugendamt schlafen oder man hört ja die wildesten Geschichten. Das jetzt hier auch alles off topic, das steht nicht in unserem Interview-Leitfaden, weil mich das gerade wirklich interessiert, wie wir auch im Zuge des Fachkräftemangels jetzt damit umgehen, ne? Dass dann diese Personen noch on top dazukommen.
Habe ich so noch nicht mitbekommen, zumindest nicht von den Bewohnern, die dann letztendlich zu mir kommen. Mhm. Aber ich weiß schon, dass die beispielsweise solche Container dann aufstellen lassen, damit die überhaupt irgendwo ein Bett haben und irgendwo schlafen können. Mhm. Oder dass das in einer Riesenhalle erstmal, dass die da alle untergebracht werden.
Teilweise Sporthallen dann.
Genau.
Dann hast du da Feldbetten. Ja. Bett an Bett an Bett, wo die dann reingepackt werden.
Ja. Ja, ich meine, Gott sei Dank, dass es irgendwie geregelt wird, ne? Aber dann umso wichtiger, dass die auch schnell in ein adäquates neues Zuhause kommen. Ja.
Ja.
Ja, und da hast du auch nochmal, auch ich habe in meinen Jahren in der Jugendhilfe junge Menschen kennengelernt, die geflohen sind. Und wie dann teilweise auch die Ankunft in Deutschland war und dieses Warten dann wieder zu wissen, ich bleibe hier nicht. Wir haben auch einige junge Menschen, die dann zum Beispiel in Bremen in der Großstadt waren, sich mit dem Großstadtleben ganz gut arrangiert haben und dann kommen die ins Emsland und dann muss ich immer sagen, es tut mir leid, wir haben keine Straßenbahn, keine riesigen Einkaufszentren.
Ja.
Das stelle ich mir dann an manchen Stellen auch wirklich schwierig vor. Dann lernen die in den Obhutnahmestellen Menschen kennen, freunden sich mit diesen an, wie gesagt, sind vor Ort dann irgendwann bekannt und dann müssen die erneut umziehen nach kurzer Zeit.
Richtig. Und das ist tatsächlich auch an der Tagesordnung. Also wenn wir die bei uns, und unsere Wohngruppe ist auch sehr ländlich, wenn wir die dann aufnehmen, dann ist es erstmal so, ja, klasse. Jetzt habe ich die Freunde, die ich gerade kennengelernt habe, schon wieder verloren und jetzt komme ich hier mitten in den Wald und weiß noch gar nicht, wie es mit mir weitergeht. Und dann versuche ich denen immer ein bisschen die oder Sicherheit wiederzugeben, indem ich sage, ne, bitte gewöhnt euch erstmal dran, kommt an, guckt euch die Schule an, da werdet ihr auch Freunde kennenlernen. Und dann sage ich immer meist noch hinterher, ihr müsst hier nicht vor Langeweile sterben.
Ist das dennoch ein Thema für viele, dass die wieder zurück auch in ihre Heimat dann möchten? Oder ist vielen bewusst, das wird wahrscheinlich nie wieder was oder es macht keinen Sinn?
Also ich glaube, vielen ist das bewusst, dass das nichts mehr wird. Aber was die auch ganz häufig sagen ist, wenn solche Zustände nicht in meinem Herkunftsland wären, natürlich wäre ich noch da. Mhm. Also wer verlässt denn freiwillig sein Land, mhm, in dem er geboren ist, wo er seine ganze Familie hat, wenn es da in Ordnung wäre oder wenn ich da in Sicherheit leben könnte?
Ja, weil ich glaube, das ist auch oft auch ein Vorurteil. Klar, ja, hier in Deutschland ist es ja auch viel toller, reicheres Land, wollen alle sich auf unseren Lorbeeren ausruhen. Ich glaube nicht, dass es so wäre, wenn in diesen Ländern kein Krieg herrschen würde.
Genau. Nein, und ich habe auch einige kennengelernt, die gesagt haben, wenn es irgendwann mal wirklich wieder machbar ist, in meinem Heimatland zu leben, werde ich zurückgehen und ich werde mein Heimatland wieder mit aufbauen. Also es sind nicht alle, die hier hinkommen und sagen, ich bleibe hier, sondern viele, die ich kennengelernt habe, sehen sich nach zu Hause und haben auch wirklich Heimweh.
Richtig, die haben wirklich Heimweh, das stimmt.
Mhm. Fällt dir spontan vielleicht noch eine schöne Geschichte ein aus eurem Umfeld in den Wohngruppen? Ja, man hört ja gerne vielleicht jetzt auch zum Abschluss der Folge noch eine kleine Erfolgsstory. Vielleicht fällt dir noch was ein an der Stelle.
Ja, ich habe tatsächlich einen Bewohner, das war mit einer meiner ersten. Der ist für mich immer noch ein Wahnsinnsjunge. Der kam als Analphabet, hat es geschafft, nach 2 Jahren seinen Hauptschulabschluss zu machen. Der hat Lesen und Schreiben gelernt. Der ist mit seinem Führerschein auf Deutsch angefangen, hat den ruckzuck gemacht und ist dann in der Ausbildung und mittlerweile ausgelernter Berufskraftfahrer und arbeitet jetzt seit fast 2,5 Jahren als richtiger Berufskraftfahrer in einer Firma.
Ja, mega.
Ja, der ist wirklich, und davon habe ich, muss ich sagen, viele. Viele, die so einen Weg gehen und die so engagiert und so motiviert sind, dass die richtig was reißen.
Wahrscheinlich auch viel mehr Ehrgeiz noch mitbringen.
Aber hallo.
Ja, und auch wirklich so eine Existenznot, ne? Die sind völlig auf sich gestellt.
Ja.
Ja, ohne Mama und Papa im Rücken.
Ja.
Ja, wie das ja hier oft der Fall ist tatsächlich.
Ja, und ansonsten muss ich sagen, haben wir jede Woche eigentlich irgendwie mindestens einen witzigen Moment.
Ja.
Beispielsweise ein Bewohner, der sowas gesagt hat wie, der ist jetzt auch in der Fahrschule und dann hat er gesagt, kannst du mir nochmal das mit diesem Schulterblinker erklären? Ja.
Es ist ja so, das fällt mir gerade auch noch ein, dass die Voraussetzungen, um in Wohngruppen mit minderjährigen Geflüchteten zu arbeiten, etwas heruntergeschraubt wurden, gerade eben um den pädagogischen Schlüssel oder den Betreuungsschlüssel in diesen Wohngruppen gewährleisten zu können. Vielleicht kannst du da noch was zu sagen, weil ich weiß, dass uns das auch als Einrichtung ganz, ganz wichtig ist, trotzdem genügend Fachpersonal eben auch vor Ort zu haben. Also nicht Hauptsache, die sind irgendwo, sondern dass wir die dann auch wirklich adäquat begleiten und dann irgendwann mit einem guten Gefühl in ein selbstständiges Leben entlassen können. Trotzdem spannend, falls jemand sich vorstellen kann, auch quer in die Pädagogik einzusteigen.
Auf jeden Fall. Also ich habe auch mehrere QuereinsteigerInnen bei mir in der Wohngruppe und ich muss sagen, da sind viele auch schon jetzt lange da. Die sind durch unsere Backhausakademie quer durch. Die haben jede Fortbildung mitgenommen. Die werden von uns regelmäßig an die Hand genommen und bereuen es bis heute nicht, da zu sein.
Mhm, schön. Ja, Bettina, möchtest du noch was fragen?
Fragen nicht, aber ich glaube, wir sind können so langsam zum Abschluss kommen. Du hast uns einen super Einblick gewährt in die Arbeit bei euch in der Wohngruppe und generell mit unbegleiteten minderjährigen Geflüchteten. Was mir nochmal auf dem Herzen liegt, ist wirklich zu sagen, einmal an die Zuhörerinnen und Zuhörer, alles was Vorurteile angeht, sprecht Menschen an, stellt euch die Frage, wieso ist dieser Mensch hier? Was hat dieser Mensch womöglich erlebt? Ich glaube, wir haben in diesem Podcast oft genug darüber gesprochen, dass man nicht einfach ohne Grund seine Heimat verlässt und Familie, Freunde, das eigene Zuhause einfach hinterm Rücken lässt. Also seid ein bisschen milder. Denkt darüber nach, wie würdet ihr euch in diesen Situationen verhalten? Wie würdet ihr euch fühlen? Und hinterfragt dann auch gerne, wo kommen die Vorurteile her? Ich glaube, gerade in der jetzigen Zeit in unserer Gesellschaft ist es nochmal wichtig, da auch ein bisschen kritischer sich selbst zu hinterfragen.
Das hast du sehr schön gesagt. Seid neugierig, seid offen, sprecht die Leute an und seid ja offen für was Neues einfach. Ich muss sagen, mich hat das in meinem Leben sehr bereichert und ich wertschätze das sehr.
Ich glaube, du kannst dir auch nichts anderes mehr vorstellen, oder?
Ja, tatsächlich irgendwie schon.
Ja, mega gut. Ich glaube, es ist auch, wenn man tatsächlich Angst hat vor neuen Kulturen oder anderen Menschen, die anders sozialisiert sind und so weiter, kann ich mir doch selbst am ehesten die Angst nehmen, indem ich auch über meine Glaubenssätze spreche oder demjenigen meine Kultur näher bringe und man sich so vielleicht auch annähert und irgendwie einen gemeinsamen Nenner findet, als parallel aneinander vorbeizuleben mit einer Tüte voller Vorurteile in der Hand. Ich hoffe, dass wir mit dieser Folge erreichen können, dass ihr da draußen offener werdet. Wir freuen uns über jeden, der sich auch vorstellen kann, bei uns oder wo auch immer in dem Bereich beruflich tätig zu werden. Mira unterstützt das auf jeden Fall.
Auf jeden Fall.
Und kann das wärmstens empfehlen. Und mir hat die Folge auch total gut gefallen. Ich habe heute echt viel gelernt. Danke, dass du da warst.
Danke, dass ihr mich eingeladen habt.
Sehr gerne.
Falls ihr noch weitere Fragen habt oder Anregungen für andere Folgen, wie immer könnt ihr uns eine E-Mail schreiben an podcast@backhaus.de. Wir freuen uns, von euch zu hören. Irgendwann gibt es eine Folge, wo wir all diese Fragen beantworten. Also her damit. Und wir freuen uns schon, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Bis dann. Ciao.
Bis Tschüss. Dann.